SRF 1.
Regionaljournal Basel, das sind heute oben unsere Themen. Keine wirkliche Überraschung. Basel-Stadt macht beim Hooligan-Konkordat ziemlich sicher nicht mit. Eine Einigung mit dem FCB. Nach der Protestaktion von Greenpeace im Joggeli spendet die Umweltorganisation für ein rumänisches Kinderheim. Umstrittene Sitz. Gerade drei Personalverbände kämpfen darum, im Verwaltungsrat der Basler Verkehrsbetrieb vertreten zu sein. Und der Basler Jazzmusiker Stefan Kuhrmann bekommt morgen den Suissa-Preis. Wir porträtieren ihn in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Das Wetter, das ist weniger preiswürdig, in der Nacht Regen oder sogar Schneeregen. Morgen bleibt es dann aber trocken. Am Mikrofon Peter Bolak. Eingangskontrolle bis auf die Unterhose, die Pflicht mit dem Fanzug ans Auswärtsspiel zu reisen. Mit dem verschärften Hooligan-Konkordat wollen die Kantone in der Schweiz die Fangewalt bei Sportanlass bekämpfen. Die Fußballstadt Basel will jetzt aber bei diesem Konkordat nicht mitmachen. Das steht seit heute mehr oder weniger fest. Patrick Künzle.
Voraussichtlich im Dezember entscheidet der Basler Grossrat, ob der Kanton beim Hooligan-Konkordat mitmachen soll. Schon jetzt aber zeichnet sich ab, dass es ein deutliches Nein gibt. Die zuständige Justiz- und Sportkommission vom Grossen Rat lehnt das Hooligan-Konkordat mit 10 gegen 2 Stimmen ab. Zu Basel brauche es das verschärfte Hooligan-Konkordat nicht, sagt die Kommissionspräsidentin Tanja Soland.
In Basel hat man ein spezielles Basler Modell, wo alle Beteiligten zusammensitzen, also die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, der FC Basel, die Fernarbeit ist beteiligt und die eigentlich Massnahmen ergreifen, ausarbeiten, Absprachen treffen. Und das hat sich gezeigt, dass das sehr ein sinnvoller Weg ist und wir möchten eigentlich dort den Weg weiter unterstützen und haben eigentlich auch Vertrauen in die Arbeit. Und da gibt es im Moment darum keinen Grund, so ein Misstrauenssignal zu senden mittels dieser Verschärfung.
Die Verschärfung vom Hooligan-Konkordat sei auch darum unnötig, weil es in letzter Zeit eher weniger Gewalt bei den FCB-Spielen gegeben hat als noch vor ein paar Jahren. Zu Basel sagt das Parlament also vermutlich Nein zum Hooligan-Konkordat. Und ähnlich sieht es auch im Nachbarkanton Basel-Land aus. Die zuständige Kommission vom Landrat hat zwar noch keinen definitiven Entscheid getroffen und darum will der Kommissionspräsident Werner Ruffi auch noch keine Stellung nehmen. Es ist aber bekannt, dass es auch in der Basel-Bieter-Kommission mehr Gegner vom Hooligan-Konkordat gibt als Befürworter. In einem sind sich die Politiker in beiden Basel sowieso einig. Es wäre sinnvoll, wenn Basel-Stadt und Basel-Land beim Hooligan-Konkordat gleich entscheiden würden. Tanja Soland.
Es ist ja gerade bei der wichtigsten Sportveranstaltung vom FCB so, dass irgendwie die Strasse vor dem Stadion die Grenze ist und es wäre schon ein bisschen umständlich, wenn dann jeder Kanton eine andere Regelung hat. Jetzt, so wie es ist im Moment, haben wir das Gefühl, befinden wir uns eher auf einem ähnlichen Weg und haben ähnliche Meinungen.
Ähnliche Meinungen heisst, die beiden Basel sagen ziemlich sicher Nein zum verschärften Hooligan-Konkordat. Sie wären damit die ersten zwei Schweizer Kantone, die das Konkordat ablehnen.
Und mit dem nächsten Beitrag bleiben wir sozusagen im Stadion. Die Aktion von Greenpeace im Champions-League-Spiel FC Basel gegen Schalke 04 hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Spektakulär haben sich Greenpeace-Aktivisten Anfang Oktober ab dem Dach vom St. Jakob-Park abgeseilt und dort einen Protestbanner aufgehängt. Die UEFA hat darum der FCB zu einer Busse von 30'000 Euro verknurrt. Beide Parteien, Greenpeace und der FCB, haben sich nach dieser Aktion an den Tisch gesetzt und eine Lösung gefunden, um einen Strich können unter die ganze Sache zu ziehen. Das hat Regeich gekommen.
Und diese Lösung sieht so aus. Der FCB zahlt die 30'000 Euro Buß an die UEFA. Der FCB ist zu dieser Buß verknurrt worden, weil er für die Sicherheit im Stadion verantwortlich ist. Greenpeace zahlt nichts an die Buß, spendet aber im Gegenzug an ein rumänisches Kinderheim. Der FCB unterstützt das Heim schon seit längerem und sei darum zufrieden mit dieser Lösung, heisst es in einer Mitteilung. Und auch für die andere Seite, für Greenpeace, stimme ich die Lösung, sagt ihr Sprecher, der Matthias Wiesmann.
Ich glaube, das ist eine gute Lösung für alle. Also, es ist eine gute Lösung für uns. Wir freuen uns, dass wir hier eine Vereinbarung mit dem FCB haben finden und das beilegen können. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir ein sinnvolles Projekt unterstützen können, das auch dem FC Basel natürlich am Herzen liegt.
Wie viel Greenpeace spendet, das hat niemand zu sagen. Schon vor den Verhandlungen sei für Greenpeace aber klar gewesen, dass sie die Busse nicht übernehmen.
Wir haben wollten zusammen eine Lösung finden. Einerseits, dass Greenpeace kein Geld an die UEFA zahlt und andererseits, dass wir doch Verantwortung übernehmen für unsere Aktion.
Die Aktion vom 1. Oktober, wo Greenpeace einen Spielunterbruch provoziert hat und gegen die Gazprom-Aktivitäten in der Arktis protestiert hat. Gazprom ist einer der Hauptsponsoren der Champions League. Auch wenn das Geld nicht in ein Umweltschutzprojekt fließt, sei das eine gute Lösung für Greenpeace, sagt ihr Sprecher Matthias Wiesmann. Mit dieser Lösung ist die Geschichte aber noch nicht ganz vom Tisch. Der FCB haltet nämlich an der Anzeige gegen die 17 Greenpeace-Aktivisten, die ins Stadion eingebrochen sind, fest. Die hat der FCB wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Über diesen Fall wird wahrscheinlich am Ende ein Gericht entscheiden. Beim FCB, dort will man nichts mehr zu der ganzen Greenpeace-Affäre sagen. Der Club will in der Aktion keine zusätzliche Aufmerksamkeit mehr schenken. Außerdem verurteilt der FCB die Greenpeace-Aktion nach wie vor, heisst es in einer Mitteilung.
Der Cedric Eichhorn. Und apropos FCB, der Club legt gegen die 3 Spielsperren für den Captain Marco Streller Rekurs ein. Das heisst dazu beim FCB auf Anfrage. Weil auch der Schiedsrichter im Spiel Aarau Basel beleidigt hat, hat die Swiss Football League der Streller für 3 Spiele gesperrt. Eine Sperre hat der Spieler beim Cup-Match zu Tuck am letzten Sonntag schon abgesessen. Noch offen ist also damit, ob er auch die beiden nächsten Spiele gegen Thun und IB verpasst. Wir sind bei den Meldungen und da gehen wir zuerst in Basel bei der Landrat. Der 51-jährige Jurist Peter Vetter aus Ahlesheim wird vermutlich neuer Landschreiber vom Kanton Basel-Land und damit Nachfolger von Alex Achermann, der zurückgetreten ist. Und um den Rücktritt hat es in den letzten Wochen viel Wirbel und Ärger gegeben. Darum ist auch von vielen Seiten die mangelnde Kontinuität beim Amt vom Landschreiber kritisiert worden. Die Findungskommission vom Kantonsparlament schlägt der Peter Vetter, der an seinem Wohnort auch schon für die SP-Gemeinderat war, als einziger Kandidat vor. Wenn man heute im Landrat unter den Parteien herumgelost hat, ist der eine Vorschlag absolut mehrheitsfähig. So sagt der Landrat Peter Brodbeck von der SVP über den Kandidat.
So wie ich den Peter Vetter kennengelernt habe in Ahlesheim, denke ich, bringt das notwendige Rüstzeug mit, um das Amt auszufüllen. Und ich denke auch, er ist in der Lage, auch die Landeskanzlei wieder neu zu organisieren, sodass sie wieder so leistungsfähig ist, wie wir das erwartet haben.
Der neue Landschreiber wird vermutlich in der letzten November-Sitzung vom Landrat gewählt. Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission vom Landrat, der Hans-Peter Weibel von der SVP, ist den Herbst heftig in der Kritik gestanden. Das wegen dem Untersuchungsbericht der Kommission zu der Strafverfolgung in Basel-Biet. Bei dieser Untersuchung sind Fehler gemacht worden und die GPK wolle den Bericht das Gericht unzulässig dreinreden, ist kritisiert worden. Im Landrat heute ist die Kritik deutlich moderater gewesen und kaum mehr auf die Person von Hans-Peter Weibel gerichtet. Aber fast alle Parteien außer der SVP sind sich mehr oder weniger einig gewesen, dass der Kanton Empfehlungen von der Kommission gar nicht umsetzen kann. Das hat auch der FDP-Landrat Werner Ruffi durchblicken
lassen. Wir haben ja Sachen, die ins Bundesparlament fallen. Wir haben Sachen, die klar bei der SID zugeordnet sind, zum Teil auch bei der Polizei. Dann haben wir weitere Bereiche, die Gerichte betreffen. Das, denke ich, sollte man hier jetzt in diesem zweiten Schritt, in dieser zweiten Phase sauber auseinandernehmen. Und dann haben wir am Schluss ein Ergebnis, die uns allen dient, die Justiz, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die Regierung und auch uns als Landrat, die Gesetzgebung machen. Merci.
Der Landrat hat mit grossem Mehr einen Antrag von der SP angenommen. Die Regierung und auch Gericht sollen die Empfehlungen von der GPK genau anschauen und prüfen, welche rechtlich überhaupt haltbar sind. Geht es nach dem Landrat, dann bekommt das Schweizer Sportmuseum in den nächsten beiden Jahren insgesamt 300'000 Franken. Das hat auch heute mit grossem Mehr gegen 5 Stimmen beschlossen. Das ist allerdings nur eine Empfehlung, denn die Beträge für das Museum kommen aus dem Swisslos-Fonds und über den kann die Regierung in eigener Kompetenz bestimmen. Im Frühling hat die Regierung gesagt, sie wolle ein Museum die Beiträge nicht mehr geben, unter anderem, weil das Museum nicht wirtschaftlich genug geführt wurde. Die industriellen Werke Basel IWB wollen das Projekt von einem Holzkraftwerk zu Kaiseraugst übernehmen, und zwar vom Zürcher Energiekonzern Axpo. Die Axpo hat Recht für das Holzkraftwerk schon bekommen, allerdings mit strengen Auflagen. Axpo hat aber noch nie mit dem Bau angefangen gehabt. Die IWB wollen jetzt Gespräche führen mit Behörden, möglichen Kunden, aber auch Anwohnerinnen und dann definitiv entscheiden, ob sie Kaiseraugst tatsächlich übernehmen. Das schreiben sie in einer Mitteilung. Bei der Basler Verkehrsbetrieb BVB bloß ein neuer Wind seit vor ein paar Jahren die Führung gewechselt hat. Der Präsident Martin Gudenrath und der Direktor Jürg Baumgartner bauen die BVB mit forschem Tempo um und provozieren damit auch Kritik. Die fehlerhaften elektronischen Anzeigetafeln an der Haltestelle, das ursprünglich geplante Radioverbot bei den Buschauffeuren oder der Vorwurf von Vetterli-Wirtschaft in der Teppichetage. Das sorgt für Unmut bei den Chauffeuren und Tramli-Führern. An der Basis der BVB finden in dieser Woche Wahlen statt. Wahlen, die für das Personal eine wichtige Gelegenheit sind, um die eigenen Anliegen einzubringen. Benedikt Erni.
Bei diesen Wahlen, wo alle Angestellten der BVB ausser der Geschäftsleitung stimmberechtigt sind, geht es um die Frage, wer das Personal im BVB-Verwaltungsrat vertreten soll. Das achtköpfige Gremium mit dem Präsident Martin Gudenrath an der Spitze legt die Strategie der BVB fest. Und da, sagt Matthias Scheuro von der Gewerkschaft VPD, sei es wichtig, dass auch das Personal mitreden kann. Als Beispiel, wenn es darum geht, welche neue Tram die BVB kaufen soll.
Der Tram mag schön sein, mag schnell sein, aber es ist der Arbeitsplatz während mehrerer Stunden vor allem, das heisst der Führerstand. Das ist A und das O für uns. Also nehmt ein Tram, das einen guten Führerstand hat, beziehungsweise dünn bei der Beschaffung den Finger drauf haben, dass das erfüllt ist.
Der Sitz im BVB-Verwaltungsrat ist für die Personalverbände darum ein begehrter Posten. Und gerade drei Verbände kämpfen um den einzigen Sitz. Neben VPAD auch der grosse Personalverband der städtischen Verkehrsbetrieb PSVB und der kleine, relativ noch junge Personalverband «Für euch, mit euch», kurz FEME. Der bisherige Personalvertreter, der Mario Wissenberger, hat also zwei Konkurrenten, die sie sitzen wollen. Und am bisherigen Vertreter gibt es Kritik von den beiden Herausforderern. Der Christoph Steimer vom PSVB.
Der Mario Wissenberger ist schon im Verwaltungsrat seit 17 Jahren. Und ich denke einfach, es ist einmal Zeit für etwas Neues.
Noch weiter geht der Urs Meierhofer vom Verband FEME.
Durch das, was er jetzt schon so lange dabei ist, hat jetzt auch eine Kaderposition bei der Basler Verkehrsbetrieb. Das können wir nicht akzeptieren, dass jemand eine Kaderposition hat und gleichzeitig das Personal noch im Verwaltungsrat will vertreten.
Von Kaderposition zu reden sei masslos übertrieben, sagt Matthias Scheuro vom VPD stellvertretend für Mario Wissenberger. Der bisherige VPD-Kandidat hat nur eine tiefe Kaderposition und im Gegenteil viel Erfahrung, vom BVB-Chauffeur bis zum Gruppenleiter. Drei Kandidaten stehen also zur Wahl, wo diese Woche ist. Und obwohl sie eigentlich alle das gleiche Ziel haben, nämlich das Personal im Verwaltungsrat zu vertreten, sind ihre Positionen doch recht unterschiedlich. Auch gegenüber dem Verwaltungsratspräsident Martin Gudenrath. Der Martin Gudenrath sei ein Polterer und nicht konsensorientiert, sei zum Beispiel der PSVB-Kandidat. Der VPD dagegen findet, der Martin Gudenrath wird offen und richtig kommunizieren, auch beim Streit mit der BLT um einen Margretenstich. Auffällig einig sind sich die drei Kandidaten aber in einem Punkt. Die BVB, das sagen alle, wird sich grundsätzlich gut entwickeln zu einem Betrieb mit einem modernen ÖV-Angebot. Aber, sagt der Matthias Scheuro vom VPD,
problematisches Tempo. Die neue Führung, der Verwaltungsrat, aber vor allem auch die Direktion, will zu viel in zu kurzer Zeit.
Und der Christoph Steinmann vom PSVB.
Unser Direktor Jürg Baumgartner hat mal von 100 Projekten geschwätzt, die wir in den nächsten 10 Jahren umsetzen. Ich finde, wenn er 20 wichtige durchsetzen kann in diesen 10 Jahren, finde ich das schon sehr gut. Also es geht einfach schnell.
Schnell, sagt auch der Urs Meierhofer dann von der FEME.
Überall wird alles digitalisiert, oder? Überall kriegt man jetzt den Tablets. In der BVB versucht man zwei Schritte miteinander zu machen, oder? Anstatt dass man vielleicht einen macht. Man überfordert einfach das Personal extrem.
Die Überforderung vom Personal und das Tempo wollen alle drei Kandidaten im BVB-Verwaltungsrat thematisieren. Die Wahl, die ist, wie gesagt, die Woche. Wer von ihnen das Rennen gemacht hat, das wird den morgen bekannt geben.
Regionaljournal Basel SRF 1, es ist 16 Minuten vor 6. Seit fast 20 Jahren gibt es den Basler Jazzclub, das Birds Eye. Der ist am Kohlenberg beim Barfüsserplatz daheim. Gründer und künstlerischer Leiter seit am Anfang ist der Stefan Kuhrmann. Morgens oben bekommt er für sein Engagement für den Jazz zu Basel den Preis von der Fondation Suisse im Betrag von 15'000 Franken. Im Jazzbereich ist das eine wichtige Auszeichnung. Der SRF 2 Jazzredaktor Beat Blaser stellt uns den Stefan Kuhrmann vor.
Eigentlich ist der Stefan Kuhlmann Musiker, Bassist, und zwar ein guter. Und manchmal kann er seine beiden Leidenschaften zusammenbringen. Das Musikmachen als Bassist in seinem eigenen Club, dem Birdseye.
Der Club bedeutet mir viel. Ich bin sehr gerne dort, spiele gerne dort, fühle mich auch ein bisschen daheim. Und viele Leute kommen auch, weil sie wissen, wenn ich dort spiele, geht es in eine gewisse Richtung. Es hat eine gewisse Qualität. Ich fühle mich wirklich wohl dort zum Spielen.
Dass Basel einen Jazzclub braucht, war im Stefan Kuhlmann immer klar gewesen. Denn
es war für Jazzmusiker immer wichtig gewesen, in Clubs zu spielen und nicht nur in Konzertsälen. Die Musik ist in Clubs entstanden.
Und auch hier in der Schweiz haben fast immer Musiker die Initiative zur Gründung ergriffen. Dass Birdseye ein Club von einem Musiker für seine Kollegen ist, merken wir ihm an. Er ist mehr ein Versuchslabor als andere Clubs. Man kann mehr wagen hier. Manchmal ist der Prozess des Musikmachens eben wichtiger als Resultat.
Das Birdseye war immer ein Musikerclub, ein Begegnungsort, wo sich auch immer wieder neue Bands formiert haben. Die Möglichkeiten bieten wir, was andere Veranstalter nicht so können bieten, die immer fertige Produkte präsentieren wollen.
Wichtiger Partner dabei ist das Publikum. Die Leute im Club sind Teil der Musik, auch wenn sie selber nicht spielen. Hören und mitdenken langt.
In einem kleinen Club ist man wirklich Teil des Geschehens. Man spürt, wie die Musik offen ist, wie sie in ganz eine andere Richtung gehen kann. Und das hängt auch vom Publikum ab. Das Publikum spielt eine sehr grosse Rolle in dieser Musik. Das ist den wenigsten bewusst, glaube ich.
Birdseye ist seit 20 Jahren der Club in Basel. Jazz hat es natürlich schon vorher gegeben, aber im Unterschied zu früher sind wir heute vernetzt. Nicht nur Basel, sondern die ganze Welt findet im Birdseye statt.
Basel hat immer eine lebendige Jazz-Szene gehabt. Ich würde es nicht auf eine Stadt reduzieren, sondern es ist ein weltweites Netz. Es ist wie ein Pilz. Eine Vernetzung von Musikern, die immer in Kontakt sind miteinander, die keine Grenzen kennen, die sich nicht überlegen, ob es einer von Basel kommt, sondern man will zusammen etwas machen.
Nicht nur geografisch, sondern auch stilistisch ist Birdseye multikulturell.
Da müssen wir auch mal überlegen, wie man heute Jazz definiert. Das ist eigentlich ein Spruch. Es hat sich ausbreitet und es wird immer reichhaltiger. Das ist eine lebendige Musik, die sich ständig ändert.
Jazz ist nicht mehr einfach nur Jazz. Jetzt kommt der Stefan Kuhlmann für sein langes Engagement den Jazzpreis von der Fondation Suisse über. Und er erinnert dabei daran, dass Suisse die Interessen der Komponisten vertritt und vom Veranstalter die Urheberrechtsgebühren einzieht. Darum findet der Stefan Kuhlmann auf die Frage, ob ihm der Preis etwas bedeutet.
Bestimmt. Auf der einen Seite kann ich es sehr gut brauchen. Ich nehme den dankbar entgegen. Ich denke auch, ich habe einen Haufen gemacht schon. Und Suisse verdient in dem Sinn auch einen Haufen am Birdseye. Wenn etwas zurückkommt, darf ich das, glaube ich, schon annehmen.
Der Stefan Kuhlmann ist immer wieder in seinem eigenen Club im Birdseye zu hören und wir Besucherinnen und Besucher können so dabei sein, wenn etwas ganz Besonderes passiert.
Man spürt mit, man spürt Unsicherheiten, man spürt Sicherheiten, gegenseitig Reaktionen. Ich kann das nicht erklären. Ich denke, das ist wirklich einfach auf der Gefühlsebene.
Hier Beat Blaser über den Stefan Kuhlmann. Und nachdem wir jetzt so viel über den Stefan Kuhlmann gehört haben, hören wir jetzt auch noch etwas vom Stefan Kuhlmann. Zusammen mit drei anderen Musikern spielt er Jitterbug Waltz, ein Walzer vom Pianist Fats Waller. Das Stück stammt aus den USA von den 20er Jahren. The top of 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 Jitterbug Waltz, das Stück, das wir hier in Auszug gehört haben, ist auf der CD Out of Bird's Eye und ist, wie es der Name sagt, im Club Bird's Eye aufgenommen worden. Und jetzt noch der Hinweis auf unser nächstes Stadtgespräch am Montag zu oben.
Stadtgespräch.
In den Klassenzimmern geht es längst nicht nur um Schreiben und Rechnen. Die Schulen sollen die Kinder umfassend bilden, alle integrieren, auch erziehen. Sei es mit Umgangsformen, sei es mit Sexualkunde. Was heisst das für Lehrerinnen und Lehrer? Und was haben die Eltern zu melden? Die Volksschule im Stadtgespräch. Mit Eltern, Lehrern und dem Basler Erziehungsdirektor. Am Montag oben, am 18. November.
Stadtgespräch. Die kontroverse Diskussion im Grand Hotel Les Trois Rois.
Und die Diskussion ist zu oben am 8. am nächsten Montag. Der Eintritt ist wie immer frei. Regionaljournal Basel auf SRF 1, es ist gleich 5 Minuten vor 6 Uhr. Da nochmal die Zusammenfassung von der Sendung. Der Kanton Basel-Stadt macht vermutlich nicht mit beim verschärften Hooligan-Konkordat gegen Fangewalt. Die zuständige Kommission vom Grossen Rot lehnt den Beitritt zum Konkordat deutlich ab. Im Normalfall entscheidet der Grossen Rot gleich. Basel-Stadt wäre der erste Schweizer Kanton, der nicht mitmachen würde beim Hooligan-Konkordat. Der FC Basel hat sich mit der Umweltorganisation Greenpeace geeinigt. Nach der Aktion von Greenpeace beim Champions-League-Heimspiel vom FCB gegen Schalke Anfang Oktober hat die UEFA den Club zu einer Busse von 30'000 Euro verurteilt gehabt. Dafür spendet jetzt die Umweltorganisation einen grösseren Betrag an ein Kinderheim in Rumänien. Der 51-jährige Peter Vetter aus Ahlensheim soll neuer Landschreiber in Baselbiet werden. Die Findungskommission vom Parlament schlägt den frühere SP-Gemeinderat von Ahlensheim als einzigen Kandidat vor. Bei den Parteien kommt der eine Vorschlag gut an. Vermutlich an der letzten November-Sitzung wird der Peter Vetter zum Nachfolger von Alex Achermann gewählt. Beim Wetter liegt man mit dem Wort «durchzogen» vermutlich nicht so ganz falsch, steht die Prognose mit der Christine Jutz von SRF Meteo.
In der Nacht kann es zum Teil ein bisschen regnen, später gibt es dann auch Schneeregen oder im Oberbaselbiet sogar Schnee. An vielen Orten bleibt es aber ganz trocken. Die Temperaturen sinken während der Nacht auf rund 2 Grad. Morgen Freitag ist zwar häufig bewölkt, aber meistens trocken. Zum Teil kann es ein bisschen aus dem Hochnebel ausfieserle oder nieseln, man kann also auch ein bisschen nass werden. Die Temperaturen steigen mit einer starken bis stürmischen Brise auf 4 Grad und das fühlt sich ziemlich frostig an. Weil es aber so fest windet, kann es durchaus auch ein paar Aufhellungen geben. Am Wochenende haben wir dann 10 Hochnebel, die sich wahrscheinlich wenig bis gar nicht auflockern. Oberhalb von rund 1600 Meter wäre es theoretisch aber sonnig. Unter dem Nebel bleibt es halt mit der Brise kühl bei 3 bis 5 Grad.
Das war das Regionaljournal Basel am 14. November mit dem Peter Pollack am Mikrofon. Mehr von uns gibt es im Internet wie immer unter www.srf.ch, dann weiter News und Regional. Live sind wir wieder für Sie am Morgen, erstmal gerade nach der 6:30.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.